Guten Morgen, liebe Geschwister und Besucher. Es war im August diesen Jahres. Da haben wir das letzte Mal uns mit der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus beschäftigt. Einer aus menschlicher Sicht wahrscheinlich unmöglichen Reise, aber aus Gottes Sicht sehr gut möglich. Und wir hatten da gesehen, wie Paulus durch die Macht Gottes eine Wahrsagemagd, also eine Sklavin, die missbraucht wurde, um Wahrsagerei zu betreiben. Sie war besessen von einem sogenannten Wahrsagegeist. Sie wurde befreit davon. Und diese Geschichte spielte sich ab in Philippi, in Mazedonien, im nördlichen Teil von Griechenland. Und wir können nur vermuten oder stark annehmen, dass dieses Mädchen, das da befreit wurde, dass die sich dann tatsächlich auch zu Jesus gewandt hat, dass sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Diese Gefangenschaft, die sie erlitten hat von ihren Herren. Und die war vielleicht noch nicht vorbei, aber es war ihre Sklaverei, die sie vom Teufel erlitten hat, vorbei, als Gott selbst in ihr Leben eingriff und sie befreite. Paulus und Silas, die wohl klar als Juden zu erkennen waren, dort in dieser römischen Kolonie, sie wurden daraufhin von den Herren, den Sklavenhaltern dieses Mädchens beschuldigt, falsch beschuldigt. Diese Leute behaupteten, dass diese Juden die Bürger einer römischen Kolonie aufbringen würden gegen den Kaiser, indem sie ihnen Gebräuche lehrten, die sie annehmen sollten. Und Antisemitismus hat immer ganz gut funktioniert in Europa und auch dort. Eine Volksmenge, ein Lynchmob hat sich quasi erhoben und hat sie ergriffen und hat sich aufhetzen lassen. Verleumdung und Einschüchterung gehören eben zum Strategieportfolio des Satans schon immer, genau wie Lüge, Betrug, Verführung, Mord. Er ist ein Mörder, ein Lügner von Anfang an, das hatten wir gesehen. Und nun kommen wir zu dem Textabschnitt, den wir uns heute Morgen vornehmen. Nachdem die wütende Volksmenge erst einmal aufgebracht wurde und die Hauptleute ihn eigenhändig, so wie es ja heißt, die Kleider abgerissen hatten, befahlen sie, das machen sie dann nicht mehr selber, befahlen sie, Paulus und Silas mit Ruten zu schlagen. Und so geht es in Apostelgeschichte 16, 23 bis 34 weiter. Wenn ihr also möchtet, könnt ihr gerne mitlesen. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Dort heißt es, und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen, und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf. Als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Das, was wir hier sehen, sind zwar nur 11 Verse, aber es ist ein ganzes Paket an außergewöhnlichen Sachen, die da passieren, die sich da entfalten. Und es gibt jeweils Menschen, Gläubige oder noch Nichtgläubige, die auf diese Situation reagieren. Und wir stellen deswegen 3 Fragen an den Text dazu, wie man reagieren kann oder sollte. Die erste Frage, die betrifft die Verse 23 bis 25. Die Frage lautet, was tun, wenn Leid kommt? Die zweite Frage, die wird beantwortet in Versen 26 bis 31. Die lautet, was tun, wenn der Tod kommt? Und die dritte Frage wendet sich an die Verse 32 bis 34 und lautet, was tun, wenn du vom Tod gerettet bist? Was tun, wenn Leid kommt? Also Paulus und Silas sind ja hier konfrontiert mit sehr offensichtlichem Leid. Sehr klar identifizierbar ist das. Zunächst ist in Vers 23 von vielen Schlägen die Rede und von Ruten ist die Rede. Nun, in dem Gesetz Moses, das kann man nachlesen, 5. Mose 25, Vers 3, gab es für das Volk Israel eine Begrenzung der körperlichen Strafe für bestimmte Vergehen. Es wurden maximal 40 Schläge gegeben und die Juden waren ja sehr vorsichtig, dass sie das Gesetz, den Wortlaut des Gesetzes nicht übertreten wollten. Deswegen haben sie gesagt, okay, wir machen 39, falls sich einer verzählt. Da war eine Grenze. Bei den Römern und anderen Völkern dieser Zeit gab es diese Begrenzung nicht. Die Hauptleute riefen die sogenannten Liktoren. Habt ihr vielleicht in Geschichte mal irgendwann gelernt? Das waren so eine Art Polizei, Polizeibeamten. Die konnte man erkennen, die hatten ein Rutenbündel so zusammengebunden. Da steckte auch eine Axt mit drin. Das haben sie über der Schulter getragen. Daran hat man sie quasi als Polizei erkannt, die sogenannten Liktoren. Die Ruten übrigens, die nannte man die Fasces, daher kommt der Begriff Faschisten. Ja? Mussolini hat das als Symbol genommen für seine Bewegung. Und dann wurde mit diesen Ruten so lange gnadenlos draufgehauen, bis der ausdrückliche Befehl kam, jetzt ist Schluss. Der Bibelausleger Richard Lansky sagt, dass der hier verwendete Imperfekt, also die Zeitform, die Grammatik darauf hindeutet, dass das Schlagen sich wohl sehr in die Länge zog. Es war keine kurze Geschichte. Er schildert es so, wie es an anderer Stelle von Geschichtsschreibern gezeigt wurde. Die haben drauf losgehauen. Und irgendwann dachten sie, okay, jetzt könnte vielleicht Schluss sein. Dann haben sie kurz innegehalten, haben zu den Hauptleuten geguckt und die haben gesagt, weiter, weiter und wieder weiter. Und dann wieder Pause, noch nicht, okay, weiter. Ja, es hat sich also gezogen. Danach waren die Rücken von Silas und Paulus vermutlich eine einzige blutige, entzündete Masse. Und dann werden sie dem Gefängnisdirektor übergeben. Was für ein Mensch war das? Nun vermutlich auch in unserem Land sollte der Direktor einer Justizvollzugsanstalt oder auch das Personal nicht unbedingt so zart beseitet sein, dass sie sich jetzt alles total zu Herzen nehmen, was da vorgeht. Aber im Römischen Reich wurde die Stelle des Gefängnisdirektors oder Kerkermeisters oftmals an Menschen vergeben, die sich besonders durch Grausamkeit auszeichnen. Man hat oft auch dafür Leute genommen, die als Legionär auf den Schlachtfeldern Roms gedient hatten, die also schon alle Arten von Grausamkeiten gesehen und ausgeübt hatten, und hat denen das quasi als Auszeichnung, als ja, ein Goodie quasi für ihren Ruhestand gegeben, ne, einen ruhigen Job, und sie können weiter dort ihre Grausamkeit ausüben, weil es war ein gut bezahlter Posten. Außer machen das totalitäre Systeme, Diktaturen. Es war in Nazi-Deutschland oder der Sowjetunion auch nicht anders. Da werden die Leute gerne belohnt und auf gute Posten gesetzt, die besonders grausam sind. Und das war im alten Rom auch so. Der Befehl lautet, die Gefangenen sicher zu verwahren. Und das macht der Kerkermeister, indem er sie in das innere Gefängnis wirft. Dazu sollte man wissen, dass ein römisches Gefängnis aus drei Teilen bestand. Erstens die Communiora, die sogenannte, das war für Gefangene, die man für würdig erachtete, dass sie Licht und Luft bekommen. Also von Essen ist noch nicht die Rede. Das mussten die Verwandten oder sonst wer ran schaffen. Die Interiora, das war der Bereich, da war es immer dunkel, auch tagsüber. Da waren schwere Eisentüren, Riegel, Balken, alles, was man braucht, um einen Hochsicherheitstrakt zu machen, nur eben ohne Licht. Und das war auch, waren die Gefangenen auch zum Teil angekettet. Und drittens schließlich noch, das kommt hier nicht vor, das Tullianum, das ist dann die Todeszelle. Also in der Interiora kamen die Füße der beiden in einen Stock, das ist ein Gerät, wo Leute quasi eingespannt werden mit ihren Gliedmaßen. Und ich habe das noch nicht als Bild gesehen, aber verschiedene Ausleger sagen, dass es quasi so einen erzwungenen Spagat gibt. Also verkrampfen sich die Füße, die Beine, der ganze Körper, weil man in einer so unbequemen Stresslage ist die ganze Zeit. Es war also nicht nur ein Gerät, um Leute zu arretieren, dass sie praktisch nicht mehr sich bewegen können, sondern es war auch ein Foltergerät. So, der ein oder andere fragt sich inzwischen, was hat das alles mit uns zu tun? Das ist so weit weg. Die Römer sind schon vor vielen hundert Jahren abgezogen. Und wir leben hier in einer westlichen Kultur, wo wir sagen können, was wir wollen. Wir können in einen Gottesdienst gehen. Jeder darf seine Bibel besitzen. Wir haben mehr Bibeln, als wir je lesen. Wir dürfen Predigten halten und hören. Niemand sperrt uns ein. Aber man muss kein Prophet sein, um zu sehen, dass das recht unwahrscheinlich ist, dass es immer so bleibt. Wir gehen Zeiten entgegen, in denen Christen vielleicht erst Repressionen erleiden. Wie zum Beispiel den Verlust ihres Arbeitsplatzes. Wir wissen nicht, wie es in 10 Jahren sein wird. Wenn du dann einen Kollegen hast, der früher eine Kollegin war, und du sprichst sie als das an, als was Gott sie geschaffen hat, nämlich als Frau, kann es sein, dass es deinen Arbeitsplatz zu verlassen bedeutet. Ich musste denken an die bekennende Christin Melissa Klein, im Staat Oregon, Bundesstaat Oregon in den USA. Auch eigentlich ein Land, das für seine Freiheit bekannt ist. Sie wurde zu einer Strafe von $135.000 verurteilt, weil sie sich als Konditorin geweigert hatte, speziell für die Hochzeitsfeier eines lesbischen Paares eine Torte zu machen. Sie hat sich geweigert. Sie wurde verurteilt zu $135.000 Strafe. Wegen Diskriminierung. 2013. Nun, wir haben jetzt 2019, der Fall wurde jetzt, dieses Jahr irgendwann beigelegt, aber nicht, sie hatte geklagt dagegen, aber nicht, dass sie dann die klare Gewinnerin gewesen wäre, sondern na, man hat gesagt, okay, ihr müsst euch irgendwie einigen, es wurde zurücküberwiesen an die örtlichen Gerichte. Es wurde kein klares Urteil gefällt für die Freiheit. Also da kommt einiges auch in Europa auf uns zu. Das Ob ist nicht die Frage, ob Verfolgung irgendwann kommt. Die Frage ist nur, wann. Und das wissen wir nicht. Aber wir können das Thema noch etwas ausweiten. Verfolgung ist eine bestimmte Form des Leidens, eben des Leidens um Christi willen. Doch wenn wir die Frage ausweiten, stellt sich so, wie gehen Paulus und Silas und, in Klammern, wir, wie gehen wir mit Leiden und Leid um? Wir wissen nicht, wie viel Zeit verging, bis die angefangen haben, im Kerker zu singen. Das wird uns nicht gesagt. Entscheidend ist, dass sie es getan haben. Nicht, wie lange sie als Anlauf brauchten, wie sie überhaupt mal Luft schnappen konnten da drin, insofern man von Luft dort reden kann, im stinkigen, dunklen Kerker. Auf Vers 25 heißt es dann, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Vielleicht ist eure Reaktion darauf die gleiche wie meine, innerlich. Dass ihr sagt, das könnte ich nie. Mit kaputtem Rücken, die Gliedmaßen eingezwängt in den Block, in den Stock, besser gesagt. Dann auch noch beten und loben und singen. Ich? Nee. Gott in dieser Situation loben und laut singen, das hat man in keinem römischen Gefängnis bis dahin gehört. Das gab es nicht. Und es geht ja aber nicht darum, dass wir diesen Text dann anschauen und sagen, oh, Paulus und Silas, boah, das sind richtig geistliche Brüder, richtige geistliche Überflieger. Es geht hier nicht darum, dass Paulus und Silas die Helden der Geschichte sind. Wir machen keine Heiligenverehrung. Tun wir nicht. Hoffentlich nicht. Der Held der Geschichte in der Bibel ist immer Jesus Christus. Immer. Und zwar, weil in diesem Fall er das in Kindern Gottes bewirken kann. Dass sie sich in ihrem Handeln, in ihrem Denken, in ihrem Reden, in ihrem, in dem Fall auch Singen, nicht von ihren Umständen, die drumherum sind, von ihren äußeren Umständen bestimmen lassen, sondern von dem, der ihnen Gnade schenkt, von dem, der ihr Leben lenkt. Die Umstände waren furchtbar. Und sie sind es heute auch oft auf vielfache Weise, auch bei Leuten, die keine Verfolgung erleiden. Furchtbare Umstände. Aber was bestimmte das Denken und Handeln des Paulus? Lasst mich das mal verdeutlichen. Stellt euch vor, ich habe eine Zitrone. Ihr seht jetzt keine, ich habe auch keine. Aber stellt euch mal vor, da wäre eine. So, ich schneide die durch. Dann habe ich hier eine Zitronenpresse. Tu das Ding da drauf, drücke und quetsche und drehe, was kommt dann raus? Bitte? Ja, Zitronensaft, genau. Ist das normal? Ist natürlich, oder? Wenn ich eine Zitrone quetsche, kommt natürlich Zitronensaft raus. Aber wenn man einen Paulus und einen Silas, einen natürlichen Paulus, einen natürlichen Silas unter Druck bringt, dann kommt das raus, was in einem natürlichen Paulus und einem natürlichen Silas drin ist. Die hätten vielleicht genauso, wer weiß wen, verflucht. Hätten geschimpft, hätten gejammert. Das ist das, was im Menschen drin ist. Wenn du drauf drückst, kommt Saures raus. Es kommt das raus, was drin ist. Übernatürlich ist, wenn ich die Zitrone nehme, ich quetsche, und da kommt süßer Traubensaft raus. Können wir uns nicht vorstellen. Ne? Genauso wenig, wie wir uns vorstellen können, dass die zwei hier im Knast nicht in der JVA Heimsheim, wo man humanen Strafvollzug vielleicht hat, sondern im römischen Gefängnis in der Interiora in Stock geklemmt mit zerschundenem Rücken, dass die loben und singen. Das ist süßer Traubensaft aus der sauren Zitrone. Da hat Gott ein Wunder getan. Das hat er in sie reingetan. Und deswegen kommt das raus. Das ist nicht natürlich, was da passiert. Natürlicherweise ist im Menschen drin Feindschaft gegen Gott, böse Begierden, Unreinheiten, Hadern mit Gott. Ich will mein Recht. Ja, das merkt ihr an ganz läppischen Beispielen. Die unter euch, die Kinder haben, diese Erfahrung macht vielleicht jeder mal, dass er nachts mal, keine Ahnung, ein Wasser holen will oder sonst was und latscht mit dem nackigen Fuß auf einen Legostein. Das, was dann aus dem Mund rauskommt, das sind keine Psalmen. Es kommt das, immer das raus, was drin ist. Es kommt nichts anderes raus. Duplo ist, glaube ich, noch schlimmer, wenn man da drauf. Aber Lego ist auch gemein. Ja, aber wenn Gott was anderes reintut, dann kommt was anderes raus. Und wenn wir keinen Leidensdruck haben, dann können wir das alles gut verpacken. In der Gemeinde sind wir alle lieb zueinander. Ja. Aber wenn der andere uns dumm kommt, dann könnte sich das mal ändern. Wenn der natürliche Mensch unter Druck gerät, kommt genau das nach außen. Und wenn der Christ unter Druck gerät, na, wie ist es dann? Ja. Auch im Christ ist noch ein Teil sündige Natur, das Fleisch nennt die Bibel das. Und auch das macht sich leider oft bemerkbar. Aber das, was hier bei Paulus und Silas rauskommt, was da reingelegt wurde, was übernatürlich ist, wir erfahren in Galater 5, Vers 22 von Paulus selbst, was das ist. In Galater 5, Vers 22 steht die Frucht des Geistes. Aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Bedeutet das also, dass jeder Christ, der unter Leidensdruck gerät, dann quasi automatisch anfängt zu singen und zu loben? Nein, das heißt es natürlich nicht. Es ist einerseits eine Sache, die Gott durch seinen Heiligen Geist schenkt, aber andererseits auch etwas, das wir als Gläubige in unseren Herzen kultivieren. Wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus, dann werden wir erst einmal als Sünder von Gott gerecht gesprochen. Um Jesu Christi willen. Das geht instant, sofort. Du kommst zum Glauben an Jesus Christus, du bist sofort gerecht gesprochen. Gott sieht dich an, wie wenn du nie eine Sünde getan hättest, wie wenn du alle Gesetze je erfüllt hättest, die es gibt. Wie wenn du alle Gerechtigkeit genauso ausgeübt hättest wie Jesus Christus selbst. So sieht er dich an. Das ist das, was die Bibel in Christus nennt. Aber gleichzeitig fängt der Heilige Geist an, uns innerlich zu verändern, sodass wir Christus auch praktisch ähnlicher werden. Unser Herz wird verändert. Und da spricht das Neue Testament von Christus in uns. Und da, erst da kommt Anstrengung ins Spiel. Wir müssen mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Jemand hat es mal verglichen mit Segeln. Ja, es gibt, wenn ihr euch vorstellt, drei Arten, sich auf dem Wasser fortzubewegen. Eine davon ist Segeln. Wer hat schon mal, gibt es hier Leute, die schon mal gesegelt haben? Ah, ja, das hätte ich jetzt auch fast gedacht. Ist Segeln anstrengend?
Ja.
Ja, also zumindest für die Leute, die arbeiten müssen. Okay, also ich habe mir sagen lassen, Segeln ist echt auch Knochenarbeit. Aber das, was das Boot antreibt, vorwärts bringt, das Segelboot, das ist letztlich nicht die menschliche Kraft. Aber es ist trotzdem der volle Einsatz gefordert. Aber der Wind ist das, was das Boot vorwärts bringt. Und so ist es mit unserer Heiligung, mit unserem Christus ähnlicher werden. Voller Einsatz ist gefordert, aber letztlich, wenn was vorwärts geht, es ist Gottes Kraft. Es kommt allein von Gott. Dann gibt es die Vorstellung bei Gläubigen, manche, die denken, das ist wie Ruderboot. Oh, ich mache alles, ich reiß mich zusammen. Oh, das muss doch klappen. Nächstes Mal bin ich lieb. Oh. Ja? Also jetzt reißt du mal zusammen. Nein, es funktioniert nicht. Es geht immer wieder schief. Heiligung ist kein Ruderboot. Es ist Segeln. Der Wind kommt von Gott. Und dann gibt es Leute, die denken, es ist wie Floßfahren. Ich setze mich drauf. Alles, was du tun musst, ist auf Christus schauen. Er macht alles. Bloß die Finger weg von irgendeinem Paddel oder sonst was. Einfach Christus anschauen, er macht alles. Das funktioniert nicht. Dafür haben wir in der Schrift zu viele Imperative, zu viele Aufrufe. Tu das, lass das, mach das, streng dich an. Das ist nicht das, was das Neue Testament und auch nicht das Alte uns sagt. Also, nicht Ruderboot, nicht Floß, Segelboot. So, Paulus hatte sich durch vorheriges Leiden und Verfolgung schon darin geübt, dass ihm das in Fleisch und Blut übergegangen war. Er hatte geübt, seinen Muskel quasi. Das, was er später in Römer 8, Vers 28 schrieb: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das war für ihn nicht eine hohle Formel. Das hat er geübt, praktisch so zu sehen. Alles das, was mir widerfährt, das kommt von Gott in irgendeiner Weise. Und es ist nicht zu meinem Schaden. Es ist auch nicht zum Schaden des Reiches Gottes. Er wusste, dieses Leiden hier war zwar vordergründig von Menschen zugefügt, dahinter stand die böse Absicht des Teufels, der die Gemeinde bekämpft, aber dahinter gibt es einen Gott, der die Fäden in der Hand hat, der alles lenkt und alles weiß und alles übersieht und dem kein Molekül in diesem Weltall entweicht. Deswegen am Rande bemerkt, ich finde das immer ein bisschen kurios, wie manche Christen genau zu wissen scheinen, hinter was der Teufel steckt. Ja, wir machen eine Evangelisation und wir sind schon in diesem Wachsamkeitsmodus. Oh, jetzt muss der Teufel bald angreifen. Der will das nicht, dass wir das machen. Und oh, prompt hat der Redner auf der Fahrt zur Evangelisation eine Autopanne. Oh, da hat der Teufel angegriffen. Was, wenn der Redner vielleicht ein Problem hat mit Ungeduld und der Herr will ihn einfach ein bisschen trainieren, auf ihn zu vertrauen, in Römer 8, Vers 28 ein bisschen besser zu lernen? Gott hat alles in der Hand. Egal, ob der Teufel mal irgendwas dann macht oder dazwischen geschaltet ist, letztlich ist es kommt alles vom Herrn. Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut, sagt Prophet Amos. Es kommt alles von ihm. Ja, was tun, wenn Leiden kommt? Das war die erste Frage. Was tun, wenn der Tod kommt, ist die zweite Frage. Stellt euch dieses Bild vor. Das erste Mal in der Geschichte Roms beten und singen zwei Häftlinge laut im inneren Kerker, im Dunkeln, mit zerschundenem Rücken und den Füßen im Block. Und das, nachdem einer von ihnen am Tag vorher einen mächtigen Dämon ausgetrieben hatte. Und dann bebt die Erde. Das ganze Gefängnis wird dermaßen verzogen und verschoben, dass die ganzen Fesseln, die in der Wand verankert sind, rausfallen. So ist es vermutlich gewesen, weil das Eisen geht ja nicht auf, weil es bebt. Ja? Aber es wird ja das Erdbeben als Ursache genannt. Ja, auf einmal sind die Gefangenen alle mit Fesseln, an dem am anderen Ende nichts mehr fest ist. Ne? Ja, die Türen sind auch dermaßen verzogen, dass sie aufspringen. dass das Schloss nicht mehr funktioniert. Was ist der gefährlichste Ort bei einem Erdbeben? Im Innern von einem solchen Kerker. Da wird es runterrieseln im Dunkeln. Du weißt nicht, oh, okay, wo kommt das her? Hält das Ding? Das ist der gefährlichste Ort. Da sollte man möglichst nicht hin. Also möglichst ins Freie, weg von Gebäuden. Aber was ist die gefährlichste Position, wenn das passierte in Philippi? Die gefährlichste Position, in der man sich befinden konnte, war Gefängnisdirektor, Kerkermeister zu sein. Die hauen alle ab. Und in Rom war es so, wenn ein Gefangener einem Soldaten oder einem Kerkermeister anbefohlen wurde, dann hat der mit seinem Leben dafür gebürgt. Dafür, dass jeder Gefangene hinter Schloss und Riegel blieb. Und der einzige, nach deren Verständnis, ehrenvolle Ausweg, wenn das passierte, war dann das, was manche Leute den Freitod nennen. Nichts an Selbstmord ist frei. Selbstmord. Genau das hat er vor. Und dann kommt Vers 28. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Dieser Jude, der in den Stock gespannt ist, genau der rettet sein Leben. Dieser Jude, der schon einen Dämon, einen Wahrsagegeist ausgetrieben hat. Und jetzt geschieht wieder etwas Übernatürliches. Ein Erdbeben und alle Gefangenen bleiben da. Ja, man kann das natürlich alles erklären irgendwie. Es gab zum Beispiel eine Regel im alten Rom, oder eine Regel, aber ein Gebrauch, dass wenn ein Gefangener die Möglichkeit hatte abzuhauen, er bleibt doch da, dann wurde er ein bisschen gnadenvoller angesehen oftmals. Ja, aber so eine super Chance, Chaos auf den Straßen, das Gefängnis löst sich in Wohlgefallen auf, mehr oder weniger. Also, und dass dann alle die Entscheidung treffen. Nun ja, dieser Jude, Paulus, muss tatsächlich mit Gott im Bunde sein. Und das, was jetzt kommt, aus rein menschlicher Perspektive, ist es doch seltsam. Da forderte er, das ist der Kerkermeister, ein Licht sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Aber er ist doch schon gerettet. Es sind doch noch alle da. Und er hat inzwischen auch seine Wachleute da. Irgendjemand muss ihm ja das Licht gegeben haben, nachdem er gerufen hat. Also eigentlich alles paletti. Alles geritzt. Gefangene sind noch da. Wächter sind jetzt auch da. Also tun wir sie alle wieder dahin, wo sie hingehören. Morgen wird das Ding repariert. Kein Problem. Was hat er denn jetzt immer noch, von dem er gerettet werden muss? Nachdem er gerade dem Tod entkommen ist. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Er sucht trotzdem Rettung. Im Angesicht des Todes hat er erkannt, dass er in eine ungewisse Ewigkeit geht. Genau da stellt er die richtige Frage: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Im August hat mir der Pastor, wo wir immer im Urlaub sind, sein Zeugnis erzählt. Das fand ich sehr interessant. Er hat gesagt, als junger Mensch, er hat sich gerne geschlägert mit irgendwelchen Leuten. Und irgendwie hat er sich da den Rücken wohl bei verrenkt. Das eine Mal, das war dann einmal zu viel. Und er hat einen Physiotherapeuten gehabt, der sehr gut war. Und der hat da an ihm rum, das hat geknackst und gemacht und getan in den Knochen. Und der Physiotherapeut war gleichzeitig auch Christ. Und während er an seinen Knochen da rumgebogen und gewirkt hat, hat er ihm das Evangelium erzählt. Pastor Leo sagte, er hat so eine Angst bekommen, dass ihm das Rückgrat da zerbrochen wird, dass er sterben muss jetzt auf der Liege des Physiotherapeuten. Dass er sich bekehrt hat. Weil ich sage, ja, wie hattest du Angst vor der Hölle? Sagt er, nein, nicht vor der Hölle. Ich hatte einfach Angst vor dem Tod. Es war mir so unheimlich. So, das hat sich angefühlt, wie wenn ich jetzt sterben muss, als wenn mir der Rücken zerbricht. Ja, er sagt, das hat er, naja, dann später mehr erkannt über seine Sünde und über Erlösung und sonst was, aber der Tod, es muss doch jetzt, ich muss jetzt klären, zu wem ich gehöre. Ja, und das stand dem Kerkermeister klar vor Augen. Er wusste nichts von der biblischen Version der Hölle. Das hat ihm noch keiner erzählt. Wie ist es mit dir? Weißt du zu 100%, dass du Jesus Christus gehörst, wenn du vor deinen Schöpfer trittst? Weißt du das 100%? Das muss man wissen. So, das musst du mit der gleichen Gewissheit beantworten können wie die Frage, hast du heute Morgen gefrühstückt, ja oder nein? Das muss man wissen. Bist du gerettet? Oder schiebst du es auf, die Frage? Das ist alles noch so weit weg. Viele Menschen leben nach der Lebensphilosophie der Weihnachtsgans am 23. Dezember. Die sagt, bis jetzt ist alles gut gegangen. Aber morgen, 24. Dezember, die Weihnachtsgans weiß nicht, dass der 23. Dezember ist. Ich krieg Futter, kann rumlaufen. Ja. Lieber Freund, es kann jeden Moment anders gehen. Es geht nicht darum, Angst einzujagen. Es ist eine Frage der Weisheit, sich damit auseinanderzusetzen. Sich früh damit auseinanderzusetzen, was nach dem Tod kommt. Mose sagt in Psalm 90, Vers 12, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Es sterben nicht nur 85-Jährige, es sterben auch 15-Jährige, 20-Jährige, gucken auf ihr Smartphone und laufen vor die U-Bahn oder vor den LKW. Ja, das mache ich nicht, ich gucke da nicht. Ja, okay. Es gibt zig andere Weisen, wie das passieren kann. Er sah, dass dieser Mensch, dieser Paulus, der von ihm so übel misshandelt worden war, der sorgte sich um ihn. Der wollte nicht, dass er verloren geht. Er wollte nicht, dass er Selbstmord begeht. Und Gott schenkte ihm die Weisheit, die richtige Frage zu stellen. Wenn du noch nicht Jesus aktiv nachfolgst, wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann wird es heute Zeit für dich, diese Frage zu stellen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Versetzen wir uns jetzt mal in die Lage des Paulus. Was hättet ihr dem Mann geantwortet, wenn er das gefragt hätte? Ja, du musst dich für Jesus entscheiden. Hä? Du musst eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Hä? Bitte? Du musst Jesus in dein Herz lassen. Was? Na, du musst dich ihm übergeben. Was? Das ist Evangelikalensprech. Das ist für Leute, die in der evangelikalen Subkultur aufgewachsen sind. Für die ist es alles klar, die verbinden damit irgendwelche Inhalte. Wir haben in unserer Zeit alle möglichen Ausdrücke gefunden, die irgendwie das Evangelium umschreiben, ein bisschen verwässern, die scharfen Kanten ein bisschen abfeilen. Sich für Jesus entscheiden? Ja, das habe ich als 12-Jähriger gemacht. Das hat mich aber nicht gerettet. Ich habe sogar eine Entscheidungskarte unterschrieben, mit Datum. Eine persönliche Beziehung mit Gott anfangen, also jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, hat eine persönliche Beziehung mit Gott. Es ist halt keine gute, aber es ist eine sehr persönliche Beziehung. Gott nimmt es sehr persönlich, was du gegen ihn tust mit deinem sündigen Leben. Es ist sehr persönlich, aber nicht gut. Warum verwenden wir nicht die biblischen Ausdrücke? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Nein, nicht glauben, dass es ihn gibt. An ihn glauben, das bedeutet, du verlässt dich darauf, dass er alles getan hat, damit Gott dich nicht mehr als verlorenen Sünder ansieht, sondern dich sofort in einer Sekunde als gerecht ansieht, weil Christus deine Strafe übernommen hat. Jesus Christus ist der perfekte Stellvertreter für Sünder. An ihn zu glauben, heißt nicht nur glauben, dass das so ist. Glauben heißt an ihn glauben. Also, ich kann glauben, dass ein Holzstuhl mein Gewicht hält. Ja, ich glaube das theoretisch. Aber wirklicher Glaube ist, wenn ich mich draufsetze, damit bezeuge ich es. Sich darauf verlassen, ihm vertrauen, dass er alles getan hat, dass er nicht lügt mit seinen Versprechen. Wir legen unser Leben in seine Hände, indem wir glauben. Und der Glaube kommt immer zusammen mit Buße. Da passiert auch ein Umdenken im Kopf. Unser ganzes Denken und Handeln geht in eine andere Richtung. Da gibt es manche Leute, die sagen, ja, Buße, das heißt Metanoia im Griechischen. Metanoia heißt nur Umdenken. Ja, also ich denke anders. Aber das Leben, das heißt noch nicht, dass sich das dann ändert. Also versuch dir mal vorzustellen, ein Pferd, das so nach der Seite guckt, aber vorwärts galoppiert. Das, glaube ich, passiert nicht, oder? Ich habe keine Ahnung viel von Pferden, aber ein Pferd läuft immer dahin, wo es hinguckt. Und so ist es mit dem Umdenken auch. Wenn ich woanders hin denke, wenn ich mich umwende, dann gehe ich dann da auch hin. Ja, genau wie das Pferd, stelle das Pferd vor. Das, da, wo der Kopf hinguckt, dahin läuft es. Das hat den Kopf nicht im rechten Winkel zur Seite und rennt vorwärts. Das Leben ist dann mit dem Denken im Einklang. Buße heißt Umkehr. Ich schlage in eine andere Richtung ein. Es gibt so viele Begriffe in der Bibel, die dieses Ereignis beschreiben, wenn ein Mensch das Reich Gottes betritt und errettet wird. Und tut mir leid, ich verstehe nicht, warum wir immer andere Wörter brauchen, wenn die Bibel uns schon welche liefert. Und der Clou ist dann, dass diese neuen Begriffe wie entscheiden und Beziehung mit Gott anfangen und was auch immer, dass die lange nicht so selbsterklärend sind, wie wir als Evangelikale, die in dieser Subkultur aufgewachsen sind, das meinen. Dann lasst uns doch lieber gleich die biblischen Begriffe nehmen, wenn wir es sowieso erklären müssen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Das bedeutet übrigens nicht, dass wenn der Kerkermeister glaubt, dass dann sein ganzes Haus, also alle Angestellten, alle Familienmitglieder automatisch dann auch glauben, auch gerettet sind oder nur gerettet sind, ohne zu glauben. Bei den Römern war es so, wenn der Familienvater sich umentschieden hat in Bezug auf die Religion, also wenn er gesagt hat, oh, Jupiter und Mars finde ich jetzt nicht mehr so cool, ich mache jetzt mit beim Mithras-Kult zum Beispiel. Na, dann hat er sich dann da angemeldet, ist er zur Zeremonie gegangen und dann war die ganze Familie automatisch mit im Boot. Das war dann für die neue Gangart. Hier ist es so, das sehen wir dann in Vers 32, dass die Hausgenossen des Kerkermeisters das Evangelium extra noch einmal zu hören bekommen. Aber jetzt sind wir erstmal an der Stelle, an der der Kerkermeister von seinem alten Leben als Menschenschinder umkehrt und Jesus Christus nachfolgt. Er ist vom Tod zum Leben übergegangen. Und ich hoffe, dass jeder von euch das auch von sich sagen kann. bist du vom Tod zum Leben übergegangen. Was passiert, wenn du die Grenze zur Ewigkeit übertrittst? Was passiert, wenn du vor deinen Schöpfer trittst? Was wirst du ihm sagen? Warum sollte er dich in den Himmel reinlassen? Die Frage muss geklärt sein. Und die kannst du nur klären, wenn du an Jesus Christus glaubst und wenn sein stellvertretendes Opfer für dich gilt. Kommen wir zur dritten, letzten Frage. Was tun, wenn du vom Tod gerettet bist? Verse 32 bis 34. Das Erste, das der Kerkermeister tut, ist das Evangelium, beziehungsweise den Missionar, der das Evangelium erklären kann, zu seiner Familie zu bringen. Ja, hier geht es um die Früchte, die kommen, wenn jemand vom Tod ins Leben übergegangen ist. Also das Erste, was er tut, ist, er bringt das Evangelium zur Familie. Das ist eine Frucht, die Gott oft direkt schenkt, wenn jemand aus seiner Sünde errettet worden ist. Dass er möchte, dass auch andere errettet werden. Das passiert dann nicht immer gleich, hier wie beim Kerkermeister. Und oftmals denken, oh, das geht schief und da, oh, jetzt habe ich das ungeschickt angestellt und warum habe ich das so gesagt? Aber die Frucht ist da. Ich möchte, dass jemand zum Glauben kommt. Aber was mit uns alten Glaubenshasen? Wie wichtig ist uns das? Ich erschrecke oft, wenn ich mich selbst anschaue und sehe, wie wenig mir klar ist, dass die Leute wirklich verloren gehen, die in meiner Umgebung sind, meine Mitmenschen. Wir sind umgeben von Menschen, die ohne Christus in die Ewigkeit gehen. Möge Gott schenken, dass wir immer wieder neu aufwachen und das realisieren. Menschen brauchen Rettung. Die brauchen nicht nur einfach ein erfüllteres Leben. Oh, du bist so leer, du brauchst mehr Erfüllung. Nein, die brauchen Rettung. Die Sache, die wir dann in Versen 33 und 34 entdecken, muss ich sagen, habe ich immer völlig unterschätzt. Und dann nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor. Also mit dieser Gastfreundschaft tut der Kerkermeister was Verbotenes. Das kann ihn mindestens den Job kosten, wenn nicht sogar das Leben. Wenn er Paulus und Silas mitnimmt in seine Wohnung, gut, kann man immer noch sagen, du hast die in sicherer Verwahrung, du passt auf die auf. Aber was verboten war bei den Römern, war gemeinsames Essen von Wachpersonal mit Häftlingen. Es durfte keine Gemeinschaft, keine Fraternisierung stattfinden. Das war verboten. Ich denke, in der JVA Stammheim, Heimsheim und wo sie auch alle sind, Siegburg, da wird es wahrscheinlich auch nicht den Hausregeln entsprechen, wenn die alle gemeinsam in die Kantine gehen und Schwätzchen halten beim Essen. Ich kenne mich da nicht so aus. Wie viel weniger in Rom? Das hätte ihn den Kopf kosten können, wenn er dabei erwischt worden wäre. Er isst mit ihnen zusammen. Nun, Gastfreundschaft und Fürsorge, das sind zwei Auswüchse von der geistlichen Frucht der Liebe. Ne? Ihr habt im Hinterkopf immer noch Galater 5, Vers 22. Liebe ist eine Frucht des Geistes. Liebe gegen Menschen. Und es ändert sich bei ihm sofort. Vorher hat er Paulus misshandelt, jetzt hilft er ihm, die Wunden zu heilen. Also die Liebe in Form von Gastfreundschaft und Fürsorge. Und noch eine dritte Frucht sehen wir. Es ist nicht so offensichtlich. Dazu müssen wir zwei Dinge beachten, um das zu sehen. Stellt euch vor, in Philippi, es ist Nacht, die Erde hat gerade richtig gebebt, es hat alles gerappelt. Die Straßen sind nicht leer. Die Leute sind immer noch draußen, die sind aufgeregt, die quatschen alle miteinander da draußen. Die Wächter laufen rum, es gab Nachtwächter. So. Und es gab wenige Häuser, die wirklich einen so großen Pool hatten oder eine Badewanne oder sowas, dass man da eine Taufe hätte durchführen können. Also der Kerkermeister mit seiner ganzen römischen Familie und den zwei Gefangenen, die sich vielleicht den Rücken noch irgendwie gehalten haben, die als die Aufrührer vom Morgen zu erkennen waren, geht jetzt in die nächste öffentliche Wasserquelle und da findet eine Taufe statt. Mitten in dem ganzen Menschengewühl auf der Straße von Philippi gehen die zum nächsten Pool, zum nächsten öffentlichen Ding, wo man ins Wasser rein kann und machen da eine Taufe von mehreren Leuten. Das muss doch auffallen. Vers 33. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Das bleibt nicht unbemerkt. Nicht in dieser Erdbebennacht in Philippi. In der bekannten Liste der Früchte des Heiligen Geistes in Galater 5, Vers 20 finden wir Mut nicht. Aber wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 29, dass die Gemeinde darum betet. Und jetzt, Herr, sieh ihre, also die Feinde, ihre Drohungen an und verleih deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Und dann kommt Vers 31 die Antwort. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Und jetzt kommt das Resultat. Und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit, also mit Mut. Der Heilige Geist ist also auch der, der Mut gibt. Diesen Mut brauchte die römische Kerkermeisterfamilie, um rauszugehen ins nächtliche Philippi und sich durch die Taufe klar auf die Seite Jesu Christi zu stellen. Liebe Geschwister, lasst uns nicht müde werden, daran zu erinnern. Wenn du zu Jesus Christus kommst, im Glauben, Vergebung bekommst, dann trittst du aus der Armee der Finsternis. Du trittst ein in das Reich Gottes, in die Armee des Lammes Gottes. Und dann bitte wechsle auch die Uniform. Und das ist die Taufe. Damit bekenne ich klar, ich gehöre nicht mehr zu der Finsternis, ich gehöre auf die Seite des Lichts, ich gehöre zu Jesus. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wichtig. Es ist nicht so, dass man, oh, irgendwann wird mich die Tauferkenntnis einholen und umhauen und dann sage ich, okay, jetzt ist es soweit. Da braucht man keine spezielle Erkenntnis dafür. Eine weitere Instant-Frucht, die direkt kommt vom Heiligen Geist, sehen wir Vers 34. Und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Die Freude über das Heil. Wie schnell geht die uns flöten? Die geht unter in der grauen Wüste des Alltags. Wann hast du dich das letzte Mal im Alltag, auf der Arbeit, sonst wo, darüber gefreut, dass Jesus Christus dein Herr ist, dass er dich errettet hat, dass du in seiner Hand bist? Da freuen wir uns, keine Ahnung, eine stille Stunde drüber, wenn überhaupt. Es ist eine Frucht, die kommt hier direkt. Wie schnell vergessen wir aus was und von was wir gerettet worden sind. Wie gut, dass Gott barmherzig mit uns ist. Er hat uns Mittel gegeben, die uns daran erinnern sollen. Manche nennen es Sakramente, Brüder nennen es Symbole, egal wie du es nennst. Es sind Mittel der Erinnerung. Jeden Sonntagmorgen hier um 9 können dir, wenn du kommst, die Zeichen Brot und Wein sagen, worüber du dich freuen darfst. Auch wenn du die ganze Woche vielleicht nicht viel Freude erlebt hast. 9 Uhr darfst du sie erleben. Diese Gemeinde hat am Sonntag nicht zwei Gottesdienste, sondern einen. Der ist in zwei Teilen. Im ersten Teil erfahren wir oder kriegen wir neu erinnert, werden wir neu erinnert, was wir waren und wie wir gerettet wurden. Im zweiten Teil erfahren wir schwerpunktmäßig, wie wir dem Herrn nachfolgen sollen, was wir glauben sollen. Wer am liebsten auf den ersten Teil verzichtet, tut sich selbst keinen Gefallen. Dass wir nur auf einem Bein hüpfen. Geht doch auf zwei Beinen, geht besser. Ja, lasst uns gemeinsam das, was Christus in uns angefangen hat, nähren und kultivieren, sodass, wenn die schwierigen Zeiten kommen, wenn der Druck kommt, dass dann aus uns Gebet und Lob hervorkommt und nicht hadern mit Gott und Bitterkeit. Lasst uns das gleiche Evangelium weitergeben wie Paulus und Silas. Ungekürzt, nicht weichgespült, nicht die Begriffe, von denen wir denken, dass sie nicht mehr so passen, weggenommen. Und lasst uns eifrig nach den Früchten des Geistes streben. Der Heilige Geist gibt sie, aber es bedeutet auch Anstrengung von unserer Seite, damit sie verwirklicht werden. Amen.